The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 11. April.
Dieser Koalitionsvertrag empfehle übrigens, ihn genau zu lesen von jedem Einzelnen. Es wird ein kleiner und kann ein kleiner Bestseller werden, denn jeder Satz ist Politik pur.
Sie hörten Markus Söder bei der Vorstellung des schwarz-roten Koalitionsvertrags mit dem Titel Verantwortung für Deutschland. Ein Titel, bei dem bestsellertechnisch noch Luft nach oben ist. Denn er beschreibt eine Selbstverständlichkeit. Es ist das Wesen einer Regierung, Verantwortung für das Land zu tragen. Aber vielleicht ist es in diesen Zeiten des Umbruchs notwendig, mit dem eigentlich Selbstverständlichen zu beginnen. Kommen wir vom Selbstverständlichen zum Selbstverständnis, das aus diesem Koalitionsvertrag spricht und sich beispielhaft an drei Punkten festmachen lässt. Bestsellergerecht haben wir diese Punkte in drei Kapitel gefasst und als Kapitelüberschriften Aussagen gewählt, die von Union oder SPD in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören waren. Kapitel 1.
Einfach mal arbeiten und machen.
Das Credo von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Einfach mal machen. Nur da, wo es nicht einfach ist, hat sich die Koalition entschieden, auch nichts zu machen. Rente, Gesundheit, Pflege. Statt zu reformieren, wird konserviert. Bei der Rente zum Beispiel. Die Rente mit 63 bleibt, das Renteneintrittsalter wird nicht erhöht und das Rentenniveau von 48% wird bis 2031 festgeschrieben. Das bedeutet, entweder steigen die Beitragssätze oder die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt müssen erhöht werden. Aus dem wird in jedem Fall die Anhebung der Mütterrente finanziert. Ein Projekt, das, um es in Anlehnung an Söder zu sagen, CSU-Klientelpolitik pur ist. Immerhin soll eine Rentenkommission eingesetzt werden. Und die Gerhard Schröder-Jahre haben mit der Hartz-Kommission gezeigt, dass daraus Großes entstehen kann. Den politischen Willen vorausgesetzt, Politik für das Land und nicht für die Partei zu machen. Eben Verantwortung für Deutschland. Kapitel 2.
Es muss auf alle Fälle eine Koalition auf Augenhöhe geben. Man braucht Empathie auch für die Koalitionspartner.
So hat SPD-Generalsekretär Matthias Miersch den Anspruch seiner Partei formuliert. Wohlgemerkt einer Partei, die mit 16,5% ein historisch schlechtes Bundestagswahlergebnis eingefahren hat. Die Union liegt 12 Prozentpunkte vor der SPD. Das Wählervotum für die Sozialdemokraten ist nicht Augenhöhe, sondern ein Blick in den Abgrund. Doch die Union ist auf die deutlich kleinere SPD als Koalitionspartner angewiesen. Und so musste Friedrich Merz den Humphrey Bogart machen. Schau mir in die Augen, Kleines. Die Augenhöhe wird sich am Kabinettstisch widerspiegeln. 7 Ministerposten gehen an die Genossen, darunter das Finanz-, das Verteidigungs- und das Arbeitsministerium. Letzteres ist ein Verlust für die CDU, denn sie wollte ein Superministerium Wirtschaft und Arbeit schaffen. Für die SPD ist es wiederum die Chance zur Selbstkorrektur. Nämlich an vorderster Stelle das auch von der eigenen Basis abgelehnte Bürgergeld abzuschaffen und wieder zu einer Partei zu werden, die sich auf die Arbeitenden und nicht die Leistungsempfänger fokussiert.
In Ihrem Alltag.
Kapitel 3.
Hier und heute ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts.
Ja, Sie haben richtig gehört. Das war Olaf Scholz. Er selbst spielt zwar bei Schwarz-Rot keine Rolle mehr, dennoch atmet der schwarz-rote Koalitionsvertrag seinen Geist. Egal wie groß die Krise ist, liebe Bürger, wir muten Ihnen nichts zu. Die hier eingespielten Worte von Scholz stammten aus seiner Regierungserklärung nach dem Karlsruher Urteil, das den Haushalt der Ampel für verfassungswidrig erklärte und sie zwang, einen zweistelligen Milliardenbetrag einzusparen. Das warf den Regierungskurs über den Haufen, für die Bürger aber sollte trotzdem alles so bleiben, wie es ist. Und an diesem Widerspruch ist die Ampel letztlich gescheitert. Dennoch scholzt es auch in der künftigen Koalition. Statt Blut, Schweiß und Tränen gibt es Agrardiesel, E-Autoprämie, niedrigere Gastrosteuer, Pendlerpauschale, kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen, Verhütungsmittel auf Staatskosten, um nur einige Punkte aus dem Koalitionsvertrag zu nennen. Vielleicht ist es ja das, was Markus Söder mit Bestseller meint: Politik als Arrangement von Wohltaten zu verkaufen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. CDU-Politikerin Julia Klöckner ist die neue Bundestagspräsidentin und spricht über ihre Arbeit in einem Parlament, in dem der Ton rauer geworden ist.
Eines ist auch klar, in der vergangenen Legislaturperiode gab es Verhaltensweisen, Zwischenrufe, Tonalitäten, die unserem Parlamentarismus in Deutschland nicht gut getan haben.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt bewertet die neuen US-Inflationsdaten. Außerdem erfahren wir, welcher Tag im 20. Jahrhundert der langweiligste war. Und wir sprechen über den Duschkopf als nationales Politikum.
So, Herr Kollege, sollten Sie tatsächlich Kollegen hier im Haus als Clowntruppe bezeichnet haben, dann bitte ich Sie ausdrücklich, sich zu mäßigen.
In der vergangenen Legislaturperiode wurden insgesamt 135 Ordnungsrufe erteilt. Ein neuer Rekord.
Was stimmt nicht in Ihrem Kopf? Was ist bei Ihnen kaputt?
Das Präsidium hier vorne ist sich einig, dass wir dringend zur Mäßigung und zum parlamentarischen Umgang aufrufen.
Dieser Ordnungsruf ging in Richtung SPD. Was die Gesamtanzahl der Ordnungsrufe angeht, da liegt die AfD vorn. Mit 85 Ordnungsrufen wurde sie in der vergangenen Legislaturperiode so oft wie keine andere Partei vom Bundestagspräsidium ermahnt. Julia Klöckner, eine der bekanntesten weiblichen Stimmen der CDU, will als frisch gewählte Bundestagspräsidentin mehr Ordnung ins Parlament bringen. Die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin übernimmt nicht nur eines der höchsten Ämter im Staat, sie wird in den kommenden 4 Jahren auch darüber entscheiden, wie politische Debatten geführt werden. Kein leichtes mit einer AfD, die so stark wie nie zuvor ist. Wie Julia Klöckner dieser Herausforderung begegnen will, das hören wir jetzt. Guten Morgen, Frau Klöckner.
Hallo, guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Frau Klöckner, Sie sind ja vor kurzem zur Bundestagspräsidentin gewählt worden und im Moment ist die Zeit der großen Überschriften. Also über dem gerade entstandenen Koalitionsvertrag steht Verantwortung für Deutschland. Wenn Sie für Ihre Amtszeit eine Überschrift wählen könnten, welche wäre das?
Das ist eine gute Frage.
Ich mache mal einen Vorschlag, mehr Respekt wagen?
Ja, ich würde fast sagen, Demokratie modernisieren. Und da gehört dazu, dass das Thema Respekt in den digitalen Medien etwas damit zu tun hat. Dazu gehört auch, dass in unserem Bundestag gerungen wird mit Argumenten, mit dem Wort, dass Demokratie eine Zumutung ist. Aber dass man diesen Mut haben muss, auch Meinungen auszuhalten im Rahmen der Verfassung. Und dort, wo nicht mehr zivilisiert miteinander umgegangen wird, dass wir dem auch nachgehen. Das heißt, dass ich da als Bundestagspräsidentin auch dafür sorge, dass das Image des Deutschen Bundestages ein vorbildhaftes ist.
Wenn wir über das Image des Deutschen Bundestages reden, über dem Reichstag steht dem deutschen Volke. Tatsächlich aber hat ja eine Entfremdung zwischen den Bürgern und der Politik stattgefunden. Es ist von denen da oben die Rede, das Misstrauen gegenüber der, ich nenne sie mal, etablierten Politik ist groß. Was können Sie denn als Bundestagspräsidentin tun, um mehr Verständnis füreinander zu schaffen?
Ja, wir haben einen sehr schwierigen Beziehungsstatus, könnte man fast sagen, zwischen Wählerinnen und Wähler oder dem Volk und seinen Politikern. Pauschal bezeichnet. Und ich glaube auch, dass wir als Bundestag moderner werden müssen. Wir sind das meistbesuchte Parlament der Welt, über 2 Millionen Besucherinnen und Besucher. Und das zeigt ja schon, dass es eine hohe Attraktion gibt, bei dem Deutschen Bundestag aber auch hautnah Politik erleben zu können. Auf der anderen Seite müssen wir auch dahin, wo viele Menschen sich bewegen und wir sie nicht erreichen bis dato an den digitalen Theken. Und das ist eine Aufgabe, nicht reißerisch zu sein, sondern mit Würde, aber faktenbasiert die Sprache derer zu sprechen, die sich nicht mehr angesprochen fühlen.
Was heißt es konkret, an die digitale Theke zu gehen?
Konkret heißt es, das Feld nicht anderen nur zu überlassen, die vielleicht Politik verächtlich machen oder die Demokratie verächtlich machen. Gehen wir mal in die digitalen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok. Man kann zu TikTok auch sehr kritisch stehen, was ich auch tue. Aber solange dieses Medium ja genutzt wird, legal ist und ich sage in Klammern, unsere Jugend nicht immer gut tut, Klammer zu, dann sollten wir diese Plattform auch als Deutscher Bundestag nicht nur anderen überlassen, die einfach erklären und reißerisch. Und das wäre eine Aufgabe, auch zum Beispiel dort zu sein. Wir haben sehr, sehr viele Schulklassen hier im Deutschen Bundestag, die mit ihren Lehrern hierher kommen. Und wir fragen auch immer, wo holt ihr eure Informationen her? Auf Facebook nicht mehr, einige auf Instagram, einige Nerds sind auf X. Und wenn ich dann frage, wer ist auf TikTok, eigentlich die komplette Klasse. Und das heißt für uns, wir müssen auch dahin, wo die junge Generation ist, das sind die Wählerinnen und Wähler von morgen, die Demokratiestabilisierer von morgen.
Sie sind ja vor Ihrer Wahl als Bundestagspräsidentin zu den Fraktionen gegangen. Sie haben allen Fraktionen einen Besuch angeboten und sie wollten auch die AfD besuchen. Das ist dann aus Termingründen nicht zustande gekommen. Die Grünen haben sie für das Vorhaben allerdings heftig kritisiert. In einem Brief der beiden Fraktionsvorsitzenden an sie hieß es, es wäre das falsche Signal der Normalisierung gegenüber einer Fraktion, deren Abgeordnete mit rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Aussagen Politik machen. Was antworten Sie auf diese Kritik?
Ich habe da sehr klar geantwortet, dass ich die Vertreterin des gesamten Hauses bin. Und des gesamten Hauses heißt aller gewählten Fraktionen. Also alle Parlamentarier haben hier Rechte und Pflichten. Ich werde unabhängig der Herkunft Fehlverhalten rügen und werde auf die Einhaltung der Regeln hier im Deutschen Bundestag achten. Und ich bin auch zur Linksfraktion im Übrigen gegangen. Und deshalb hatte ich es allen angeboten. Die AfD war nicht wirklich imstande, sehr zeitnah. Und dann auch noch einen Termin anzubieten, der dann passte während des Gottesdienstes zur Eröffnung der Legislaturperiode. Das war jetzt etwas schwierig, um es offen zu sagen. Und insofern, es gibt einen Unterschied zwischen formalen Rechten und formalem korrektem Umgang miteinander und Inhalten, die man teilt oder eben nicht teilt. Und insofern darf eine AfD auch einen Kandidaten stellen zur Wahl des Bundestagsvizepräsidenten oder Präsidentin. Wie dann aber gewählt wird, das, weil es eine freie, geheime Wahl ist, das obliegt dann den Abgeordneten des Hauses.
Über die Wahl des Bundestagsvizepräsidenten möchte ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Nur eine Frage. Der Besuch bei der AfD hat ja, wie erwähnt, aus Termingründen nicht stattgefunden. Werden Sie den noch nachholen?
Das war ja vor meiner Wahl, um mich und vor allen Dingen meine Vorstellung der Parlamentsführung vorzustellen vor der Wahl. Denn eines ist auch klar, in der vergangenen Legislaturperiode gab es Verhaltensweisen, Zwischenrufe, Tonalitäten, die unserem Parlamentarismus in Deutschland nicht gut getan haben und auch kein gutes Aushängeschild waren. Und das wollte ich vor meiner Wahl bei allen Fraktionen sehr klar machen. Und jetzt ist es so, dass alle Fraktionen mit der Bundestagspräsidentin und den Vizepräsidenten regelmäßig zu tun haben und sich austauschen im sogenannten Ältestenrat.
Sie haben es gerade erwähnt, der AfD-Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten ist nicht gewählt worden, obwohl die AfD ja die zweitstärkste Fraktion im Parlament ist und ein Viertel der Abgeordneten stellt. Was für ein Signal sendet das an die Bürgerinnen und Bürger da draußen?
Es sendet das Signal, dass die AfD einen Kandidaten stellen kann. Und es sendet das Signal, dass Abgeordnete frei sind in ihrer Wahl. Und ich bin nicht die Vorgesetzte der Abgeordneten und habe somit auch keinen Einfluss darauf, wie sie abstimmen oder wie sie sich tatsächlich verhalten. Aber es gibt Regeln des parlamentarischen Dialogs und der Abläufe. Und mir ist wichtig, dass alle zu diesen Regeln stehen und diese auch durch ihr Verhalten zum Ausdruck bringen. Das ist das eine. Und wie aber ein Abgeordneter dann wählt, Deshalb ist es eine Wahl und keine Vorgabe.
Was ja Fakt ist, in der vergangenen Legislaturperiode ist die Zahl der Ordnungsrufe gegen Bundestagsabgeordnete so hoch wie noch nie gewesen. Und mit Abstand die meisten dieser Ordnungsrufe hat die AfD kassiert. Und ihre Vorgängerin im Amt, Bärbel Baas, hat gesagt, die erteilten Ordnungsmaßnahmen würden mittlerweile als Trophäen gesammelt, also fast eine Auszeichnung aus Ihrem bisherigen Erleben im Bundestag, dem Sie ja schon eine ganze Weile angehören. Teilen Sie diese Einschätzung Ihrer Vorgängerin?
Ob es Trophäen sind oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Wichtig ist, dass ein Bundestagspräsidium, also das heißt die Präsidentin und ihre Stellvertreter, dass wir uns einig sind, wie wir die Regeln dieses Hauses nicht nur interpretieren, sondern auch anwenden. Und insofern, es gab Zwischenrufe und Äußerungen, die unparlamentarisch sind, nahezu aus allen Fraktionen. Das passiert in der Hitze des Geschäfts. Wenn das aber kalkuliert wird, und Sie haben recht, aus der AfD-Fraktion ist das gehäuft der Fall gewesen, dass es Ordnungsrufe gab. Und es war auch ein neuer Versuch der AfD bei der Konstituierung des neuen Bundestages, dass Mehrheiten oder Mehrheitsentscheidungen, die Grundlage der Demokratie sind, als Kartellbildung mehrfach mit Zwischenrufen gutiert worden sind. Und deshalb bin ich auch eingeschritten, habe nochmal klargestellt, dass mit Mehrheit gefundene Entscheidungen Ausdruck von Demokratie und nicht von Kartellen sind.
Und wenn wir auf den aktuellen Bundestag blicken, dann zeigt sich, dass der Anteil der weiblichen Abgeordneten wieder gesunken ist auf rund 34%. Wäre es vielleicht ein gutes Zeichen, wenn die künftige Bundesregierung ihr Kabinett paritätisch besetzt?
Also wir haben in der Tat 32,4% Frauen als Abgeordnete in dieser 21. Wahlperiode. Und das ist auch Ausdruck dessen, was vor Ort geschieht. Also werden Frauen in Wahlkreisen aufgestellt? Werden sie gewählt? Wo werden sie auf Listen platziert? Ich halte das für schwierig, dass, wenn die Hälfte unserer Gesellschaft aus Frauen besteht, sie aber nur zu einem Bruchteil im Deutschen Bundestag vertreten sind, denn es geht nicht darum, ob sie bessere Entscheidungen treffen, aber sie komplettieren die Sichtweisen und die Lebenswelten. Und mit Blick jetzt auf die Bundesregierung, wir haben eine Gewaltenteilung und ich werde mich hüten, als Vertreterin der Legislative, jetzt der Exekutiven und dem zukünftigen Kanzler vorzuschreiben, wie er sein Kabinett zu besetzen hat. Aber ich gehe fest davon aus, dass Frauen eine gewichtige Rolle spielen werden.
Eines jedenfalls ist klar, Frau Klöckner, die Bundestagspräsidentin, die neue, ist eine Frau und mit der habe ich gerade gesprochen und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Holen Sie sich für Ihr Unternehmen, was Ihnen zusteht, den Pioneer Award 2025. Bewerben Sie sich für Ihre Firma jetzt. Die Verleihung findet natürlich auf der MyWay statt, dem Strategiegipfel der Familienunternehmen am 24. und 25. September in Berlin. Wir zeichnen innovative Unternehmen aus und das in 4 verschiedenen Kategorien. Zukunftsmacher, Made in Germany, Society Impact und Pionier des Jahres. In der Jury sitze ich gemeinsam mit tollen Kolleginnen und Kollegen. Unter anderem ist die Aufsichtsrätin und Investorin Ann-Christine Achleitner dabei und auch die Politikökonomin Maja Göpel. Bewerben Sie sich bis zum 15. Mai. Wir freuen uns auf Ihre Firma, Ihre Bewerbung, Ihre Geschichte. Den Link und alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York eine aufregende Woche erlebt. Dennoch oder gerade deshalb einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Die obligatorische Frage in diesen Tagen lautet auch heute, wie lief der gestrige Handelstag ab?
Ja, es war mal wieder die reinste Achterbahnfahrt. Wie schon erwartet, konnte die Euphorie vom Vortag über die Zollpause nicht anhalten. Trump und China übertrumpfen sich weiter mit neuen Zöllen. Inzwischen sind wir bei einem Zoll von 145% auf chinesische Produkte angekommen. Trump kündigte zwar an, dass die Zollpause für die anderen Länder sogar verlängert werden könnte, aber auch das half nicht, die Laune zu verbessern. Die Verunsicherung der Anleger ist weiter hoch. Die Wall Street schloss dann mit dicken Verlusten. Der S&P 500 fiel um 3,5%, die Nasdaq verlor 4,3% und der Dow Jones fiel um 2,5%. Besonders betroffen waren Apple mit minus 4,2% und Tesla minus 7,3%. Nvidia fiel um 6% und Meta um 7%.
Außerdem gibt's ja neue Inflationsdaten für die USA und die schauen ja ganz gut aus.
Ja, das stimmt, aber die Anleger schienen dem Ganzen nicht zu trauen. Die Inflation fiel im März stärker als gedacht auf 2,4% von 2,8% im Februar. Grund dafür waren vor allem sinkende Energiepreise. Da gab es im Monatsvergleich einen Rückgang von 2,4%, einschließlich eines Rückgangs der Benzinpreise um 6,3%. Lebensmittelpreise stiegen hingegen um 0,4%, wobei Eierpreise um fast 6% zulegten. Die sind im Jahresvergleich mehr als 60% teurer. Die Anleger haben einfach Angst, dass die Zollpolitik von Trump die Preise wieder deutlich anziehen wird. Bisher sind die Zölle ja noch nicht in den Zahlen abgebildet. Die Notenbank steht jetzt vor dem Dilemma, ob sie die Zinsen weiter senken soll oder nicht. Die Markterwartungen deuten darauf hin, dass die Fed erst im Juni mit weiteren Zinssenkungen beginnen könnte.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass man ihn gefunden hat, dank moderner Technik. Es war keine einfache Suche, denn er fiel aufgrund seines Naturells eben nicht auf. Bewegungslos kauerte er still inmitten des lauten Getöses des Weltgeschehens. Aber genau diese Unauffälligkeit interessierte den Mann, der ihn aufspüren wollte. Und ja, er hat ihn gefunden. Den langweiligsten Tag des 20. Jahrhunderts. William Tunstall Paddow ist Informatiker und Unternehmer. Er beschäftigte sich schon mit künstlicher Intelligenz, als es noch keinen Hype darum gab, und untersuchte früh große Mengen von Text und Sprache und wie man die Infos darin uns Menschen digital zugänglich macht. Auf der Suche nach dem ereignislosesten Tag ließ er seine KI-Plattform True Knowledge 300 Millionen Datensätze durchforsten, und zwar für das ganze 20. Jahrhundert. Geburtstage berühmter Persönlichkeiten, historische Ereignisse politischer, sportlicher, gesellschaftlicher Natur, große Reden, Weltrekorde, Naturkatastrophen. Das Ergebnis? Der Tag, der am meisten durch Ereignislosigkeit glänzt, ist der 11. April 1954. Und ja, es war das, was die Amerikaner ein Slow News Day nennen. In Belgien wurde gewählt, die Christsozialen gewannen, Theo Peter wurde geboren, ein rumänischer Rockmusiker, und in New Orleans wurde das große Women's Open Golfturnier abgehalten. Die renommierte Golferin Marlene Bauer holte damals den ersten Platz. Ansonsten aber passierte nichts Besonderes. Keine Revolution, kein wichtiges Abkommen, keine weltbewegende Erfindung, keine Strafzölle, kein Raketenstart. Einfach nur ein ruhiger Tag im 20. Jahrhundert und eine sehr glückliche Golferin im schönen New Orleans. Man kann also sagen, der 11. April 1954 war der langweiligste aller Tage im 20. Jahrhundert und trotzdem kein schlechter Tag für die Welt.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Donald Trump jetzt auch noch dem Wasserdruck den Kampf angesagt hat. Während er die Welt mit seinem Zollzickzack in Atem hält, sorgt sich der amerikanische Präsident um sein schönes Haar.
In my case, I like to take a nice shower, take care of my beautiful hair.
Es ist nicht das erste Mal, dass Trumps Duschvorliebe zum Politikum wird. Seitdem sein Vorvorgänger Barack Obama aus Umweltschutzgründen eine Beschränkung der Wasserzufuhr in Duschköpfen eingeführt hat, ist der Duschkopfstreit ein Dauerbrenner. Derzeit dürfen Düsen und Duschköpfe in amerikanischen Duschen zusammengerechnet maximal 9,5 Liter pro Minute abgeben. Die Begrenzung wird durch eingebaute Druckregler sichergestellt. Schon während seiner ersten Amtszeit schaffte Trump die Maßnahme ab. Sein Nachfolger Joe Biden führte sie wieder ein. Von der Trump-Regierung wird die Umweltmaßnahme als Krieg gegen die Dusche bezeichnet.
You've called a war on showers. They had certain regulations that basically killed the water pressure of showers and other other water appliances.
Am Donnerstag teilte das Weiße Haus nun mit, Trump wolle den Biden-Obama-Krieg ein für alle Mal beenden und Shower great again machen. Wenige Stunden später schaffte Donald Trump dann die Maßnahme per Dekret ab. Erneut beklagte er sich, dass er 15 Minuten unter der Dusche stehen muss, bis er nass wird. Das sei lächerlich, so Trump im Weißen Haus. Nun, ein Mann, der glaubt, dass ihm niemand das Wasser reichen kann, darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann im Trocknen steht. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Yeah, the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip-flop, they was doing the bop. All the teens had to dance in blood. There was Lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was a even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, feeling with the feeling, moving and a grooving, splishing and a splash.